Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IT Tacheles, heute beim Gen-AI-Special. Und wenn es um Gen-AI und Agenten geht, führt natürlich auch kein Weg an Google vorbei. Mit seinen Angeboten für Unternehmenskunden und Endanwendern gehört Google seit Jahren zu den globalen Top-Playern in dem Bereich. Zur Einordnung, Alphabet investiert allein in diesem Jahr bis zu 190 Milliarden Dollar in KI und Infrastruktur. Das ist mehr als der gesamte Börsenwert der Deutschen Telekom. Das ist natürlich richtig viel. Ich spreche heute mit zwei absolut ausgewiesenen Fachleuten darüber, was Google mit dieser Summe bewegt. Und damit unsere Zuhörenden auch wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Benedikt Bonnmann. Ich bin Vorstand bei Adesso und verantworte unter anderem das Thema Gen-AI. Ja, lieber Stefan, lieber Pascal, am besten sagt ihr einfach ein paar Worte zu euch selber und stellt euch jetzt allererstes einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank, Benedikt, für die Einführung. Ja, mein Name ist Stefan Ebner. Ich leite für Google Cloud ein internationales Team von Experten und wir helfen Kunden bei der schnellen Technologieadaption, um dann echte Geschäftsmehrwerte zu generieren.
Genau, und ich bin Pascal Reddick von der Adesso, verantwortlich für das Google Cloud Geschäft der Adesso. Also man könnte vereinfacht sagen, all das, was Google rausbringt an neuen Ideen, an neuen Tools, bringen wir dann tatsächlich zu den Kunden in die Projekte, in wirklich anfassbare Dinge.
Ja, ist die perfekte Überleitung, Pascal, denn das ist ja immer eine ganze Menge, das erfassen wir uns ja auch immer genug zu tun. Jetzt ja gerade zuletzt hat Google auf der Google Cloud Next und ja auch diese Woche ganz frisch auf der I.O. wirklich in eine enorme Menge an neuen Dingen angekündigt. Was waren denn eure Highlights? Erzählt doch mal ein bisschen. Stefan, du vielleicht zuerst.
Ja, ich würde gerne drei persönliche Highlights hervorstellen. Und das ist natürlich einmal alles, was sich rund um die neuen Gemini-Modelle getan hat. Allen voran das neue Gemini Omni. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen in den Kontext setzen, was mich wirklich umgehauen hat. Aber auch Gemini Spark ist was wir so bisher noch nicht gesehen haben. Und was Google eigentlich seit Jahren sehr, sehr stark vorantreibt und so im Markt auch wahnsinnig differenziert, ist alles rund um den AI-Hypercomputer. Und die Demos, die wir jetzt zuletzt gezeigt haben, die rauben allen schon dem Atem. Aber ich glaube, das ist beim Pascal nicht anders gewesen.
Genau, ich dachte, wir machen das gleich nochmal alles im Detail, ne? Weil das müssen wir, glaube ich, auch erklären. Aber Pascal, erstmal du.
Ich dachte, wir überschneiden uns in mehr Punkten. Also natürlich die neuen Modelle auch, aber dann nehme ich drei andere Sachen. Also für mich war einmal das Thema Anti-Gravity, also in Version 2.0. Was ist da neu in der Entwicklungsplattform oder in der Entwicklungsidee dabei? Dann das Thema Trust in AI. Das finde ich herausragend, wie Google sich da aufstellt, mit all dem, was generiert wird, damit umzugehen und auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und wie auch andere da mitziehen, das noch dazu. Und dann als drittes das ganze Thema rund um das Thema Agentic Defense und Codemender beispielsweise. Also wo es um Sicherheitsrisiken geht. Aber wie gesagt, jeder Punkt, so viel, da können wir und sollten wir jetzt nochmal einzeln drauf eingehen.
Jo, das klingt alles total vielversprechend. Vielleicht erzählt ihr jetzt allererstes nochmal was zu den neuen Modellen. Das ist ja zumindest mal, würde ich sagen, auf der Hype-Skala immer ganz oben.
Absolut, ganz weit oben. Die Zeitleiste oder die Abstände werden ja immer kürzer, in der neue Modelle released werden. Und wir haben jetzt zwei große Modelle released aus der Gemini-Familie, nämlich einmal Gemini 3.5 Flash und Gemini Omni. Und man muss ehrlicherweise sagen, ne, also wir haben ja jetzt ja mittlerweile 13 Produkte mit mehr als 1 Milliarde Nutzer täglich. Und die meisten davon werden eben durch die Gemini-Modellfamilie gefüttert oder unterstützt. Und das Gemini Omni ist halt wirklich eine richtig coole Entwicklung, weil Gemini Omni ist in der Lage, aus jeder beliebigen Eingabe, und wir starten jetzt gerade mit Video, Inhalte jeglicher Art zu erstellen. Das heißt, egal ob man Bilder, Audio, Videos oder Text als Eingabe nutzt oder auch kombiniert, man kann daraus hochwertige Videos generieren und die dann tatsächlich dieses umfassende Weltwissen, was Gemini sowieso ja drin hat, verwenden. Und genau wie, und das kennen unsere Zuhörer mit Sicherheit, Nano Banana ja schon die ganze Zeit in der Bildbearbeitung oder die Bildbearbeitung neu definiert hat, eröffnet jetzt eigentlich Omni die Möglichkeit, Videos mit Hilfe natürlicher Sprache zu bearbeiten. Und ich habe ja eingangs gesagt, das ist ja nur der erste Schritt, weil die Idee ist, dass wir alles jetzt da reinpacken können. Und das ist, wenn man da sich mal die aktuellen Templates anschaut oder das, was schon rausgegeben wurde, das ist wirklich extrem beeindruckend.
Und sag mal einmal, die Frage dahinter ist ja so ein bisschen, Weltmodell klingt ja jetzt schon, ich sag mal, sehr, sehr hochtrabend. Insbesondere ja gibt es da ja auch die laufenden Diskussionen zwischen den, ich sag mal, Westküsten LLM-Fanatikern und so der Fraktion Jan Le Cun und ähnlichen, die sagen, mit mehr LLM geht es irgendwann auch nicht mehr weiter. Dann ist das jetzt wirklich diese Brücke, über die da immer gesprochen wird, dass tatsächlich eine neue Art von Transformer-Modellen da jetzt drin liegt? Oder ist das nur ein größeres Modell, dem man jetzt noch ein besseres Verständnis gegeben hat?
Nee, ist ein bisschen anders geartet. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht von DeepMind das Weltmodell Genie gehört, was ja tatsächlich so ein Breakthrough war, weil ich jetzt nicht mehr in der Spieleentwicklung quasi die ganze Physik programmieren muss, sondern sie lernt quasi durch Beobachtung. Und was ich eben sagte mit umfassendem Weltwissen, ist im Prinzip so, dass wenn ich jetzt ein Video generiere, beispielsweise von einer Achterbahn, dann versteht das Modell, dass das Video, was generiert wird, ja einer gewissen Physik zugrunde liegt. Und das heißt, dass die Art und Weise, wie sich beispielsweise die Menschen in der Achterbahn verhalten, der Gravitation und den Kräften sozusagen auch widerspiegeln. Und das ist schon eine neue Qualität nochmal. Und das kann man natürlich dann jetzt auch auf ganz viele andere Dinge beispielsweise projizieren, wenn man jetzt an Audioausgaben denkt oder wenn man beispielsweise in Zukunft an nochmal an Bildgenerierung denkt und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass die Qualität des Outputs deutlich, deutlich steigt.
Und was beeindruckend ist, ist wirklich das physikalische Verständnis der Welten. Also ne, wir generieren ja viele Videos auch, Bilder und auch vor allem Videos im Marketing-Kontext für unsere Kunden. Und da geht es halt viel um Technik, Technologie, die dort visualisiert werden muss. Und das ist tatsächlich nochmal ein anderer Schnack, über den wir hier sprechen, also in der Erzeugung der Videos.
Okay, aber das heißt, das Modell ist jetzt im ersten Schritt zumindest mal ganz klar auf Video-Output fokussiert, ja. Also kein neues Codiermodell, kein Konkurrenz zu Opus von Anthropic jetzt.
Nein, noch nicht. Das Omni fängt jetzt mit Video an, aber wir werden das jetzt sehr schnell und schrittweise erweitern. Und ich meine, wir haben natürlich auch die anderen Modelle mit Vio und mit Nano Banana oder die normalen Geminis, die eher auch im Code-Bereich unterwegs sind. Ich glaube, da ist es aber wichtig, Benedikt, hier an der Stelle zu sagen, wir haben ja gleichzeitig auch Gemini 3.5 Flash announced. Ich sag mal, das Besondere an diesem Announcement ist, dass wenn man sich jetzt die Benchmark-Ergebnisse anschaut, dann haben wir eine unfassbar gesteigerte Geschwindigkeit im Output, aber nicht zu Lasten der Qualität. So, also eigentlich ganz im Gegenteil. Gemini 3.5 Flash schlägt unser eigenes größeres Modell, nämlich Gemini 3.1 Pro, in fast allen praxisnahen Disziplinen. Und da muss man sagen, wenn man dann aber sieht, wie gesagt, die Geschwindigkeit von Tokens pro Sekunde, also wie schnell der Output daherkommt, da stoppt es einem wirklich dem Atem. Und die meisten wissen ja, dass innerhalb von Google gibt es das sogenannte Dogfood-Programm. Das heißt, wir selber nutzen ja unsere Technologie schon immer lange, bevor sie auf den Markt kommt. Und wir hatten für unsere eigenen internen Entwicklertools am Anfang ungefähr so eine halbe Billion Tokens pro Tag generiert. Und als wir dann umgestellt haben auf Gemini 3.5 Flash, ist vom März bis heute von einer halben Billion Tokens der Request auf 3 Billionen Tokens gestiegen. Weil einfach die Latenz intern und dieses ganze Art und wie gecodet wird, das ist eine ganz andere Experience.
Du musst halt nicht mehr so lange warten, ne?
Exakt, du musst nicht mehr so lange warten und auch der Umgang, ehrlicherweise, mit den Modellen verändert sich dadurch.
Also da würde ich auch nochmal reingehen. weil wir reden nicht nur einfach über das das nächste größere und bessere Modell, sondern wir haben hier wirklich einen Quantensprung in dem, was wir haben. Also wir haben leider nicht den Dogfood-Vorteil. Wir haben das Modell noch nicht so lange vorher testen können. Wir sind jetzt knapp eine Woche, mit dem wir da Erfahrung gesammelt haben, sehen aber da in vielen Kundenprojekten, dass wir tatsächlich, ich nenne den Namen in den Mund, Claude Opus 4.7, dagegen testen und in ganz vielen Dingen vergleichbare, sehr vergleichbare oder bessere Ergebnisse kriegen, aber das mit einer Geschwindigkeit, die 10-mal schneller ist als das Claude und ein Drittel der Kosten kostet. Das heißt also, was uns beim Claude an den Output-Tokens beispielsweise $25 kostet, kostet uns im Flash gerade mal $9 im Output. Und das ist schon massiv. Also das geht ja so weit, dass Google sogar sagt, komm, wir bringen das einfach auf die Google-Suche. Jede Google-Suche wird damit bedient, was für andere undenkbar ist.
Muss man nochmal sehen, was dann tatsächlich sich dann so bewegt. Ne? Ich glaube, die Kollegen von Anthropic würden das jetzt anders sehen, aber ihr dürft das natürlich so sehen. Ne? Das ist total in Ordnung. Aber okay, vielleicht kommen wir nochmal zu dem zweiten Thema, das ich auch super spannend finde, wäre Anti-Gravity. Ich glaube erstmal, die allermeisten kennen es noch gar nicht. Es ist ja doch, auch wenn es jetzt schon 2.0 ist, ist es irgendwie doch gefühlt immer noch ganz frisch und auch die Geschwindigkeit, mit der ja Produkte gelauncht werden, man hat das Gefühl, dieses Rad dreht sich immer schneller. Ne? Aber vielleicht erzählt ihr nochmal, wie ist da die Vision von Google für die autonomen Agenten und was war da jetzt das Announcement, was ist da jetzt Neues wieder dazugekommen?
Pascal, das war dein Highlight, würde ich sagen, leg du mal los.
Genau, also Anti-Gravity tatsächlich als IDE oder ursprünglich als IDE eben gedacht, aber jetzt wirklich zur Steuerung von Agenten, von vollautonomen Agenten und es ist weniger das Chatten mit Code, sondern mehr das Steuern mit Agenten. Also wir haben ja auf der I.O. das Beispiel gesehen, wo man ein neues Betriebssystem programmiert hat lassen innerhalb von 12 Stunden. Also mit Anti-Gravity quasi gestartet und 93 Agenten sind im Hintergrund losgelaufen. Das heißt, es ist mehr ein Orchestrierungstool als eben so ein klassisches IDE-Tool. Genau, und dann geschickt in der Modellwahl, sehr stark auf Gemini 3.5 Flash und damit halt extrem schnell auch in dem, wie es arbeitet, wie es vorgeht.
Genau, ich glaube, das Wichtige an Anti-Gravity ist, dass wir direkt in diesem Bereich sind, dass es Gemini 3.5 Flash schon nutzen kann. Das wurde auch schon ausgerollt. Und das heißt, wenn man beispielsweise auf dem Bereich der Subscription ist, kann man das heute schon nutzen. Wenn man das eher im Enterprise-Kontext nimmt, dann wird Anti-Gravity in Gemini Enterprise mit dabei sein, was sehr, sehr, sehr spannend ist. Wir sehen da natürlich einmal die unfassbare Geschwindigkeit. Das war ja dieses Beispiel, dass ein komplettes Betriebssystem eben entwickelt wurde, aber das ja wirklich in nur 12 Stunden quasi passiert ist und 2,6 Milliarden Tokens da verbrannt wurden. Es zeigt einfach...
Wohl dem, der den Cash dafür hat, ne?
Ja, aber die API-Kosten sind weniger als $1,000 gewesen. Das ist halt auch das, was Pascal eben schon im direkten Benchmarking gesagt hat zu den Kosten. Und das ist schon eine sehr relevante Information. Also von daher, wenn man einmal gesehen hat, wie man mit Anti-Gravity entwickelt und wie gesagt, diese Agentic-Ära sich tatsächlich anfühlt, das ist schon sehr beeindruckend. Auch der Output hinsichtlich grafischem Interface und. Also es ist wirklich einen Blick wert. Und da tummelt sich gerade sehr viel in dem Bereich und die Entwicklung ist wahnsinnig schnell.
Und sagt man, das heißt wirklich, es gibt jetzt, kann ich mir so vorstellen, wirklich eine eigene Agent Builder mit Factory dahinter und dann auch auf allen Systemen oder nur in der Google Suite?
Was meinst du mit allen Systemen?
Ja, keine Ahnung. Kann ich damit auch mein SAP steuern? Überall, wo ich irgendwie einen Zugriff habe, über eine API, über ein MCP oder ist das innerhalb der Google Suite quasi?
Du hast natürlich wieder verschiedene Konnektoren und natürlich MCP oder von Google das A2A, was du da nutzen kannst und dann entsprechende Informationen anzusteuern und zu verwenden. Das kann auch manchmal was ganz Rudimentäres sein, wie ein SSH-Terminal, was dann genutzt wird, um dann verschiedene Informationen oder Aktivitäten durchzuführen. Und Pascal hat es ja am Anfang gesagt, ist ja ein Entwicklungstool, also eine IDE. Und das bedeutet aber, das läuft dann ganz normal zum Beispiel auf deinem MacBook, auf Windows oder auf Linux Und was wir natürlich machen in diesem Enterprise-Umfeld, dass wir das, wie gesagt, mit Gemini Enterprise dann ausrollen, um dann zum Beispiel den Endpunkt auch entsprechend gesichert zu haben, ne, gegen die Gemini-API, dann beispielsweise aus Deutschland heraus. Das ist natürlich dann ein wichtiger Aspekt, weil die reine Subscription, also wenn ich jetzt das privat nutzen will, hat natürlich einen anderen Ansatz und den verfolgen wir jetzt hier in diesem professionellen Umsatz natürlich nicht.
Genau, also da würde ich nochmal einhaken, weil da wissen wir aus unserem Tagesgeschäft immer, da kommt viel Verwirrung durch Kunden auch auf. Es gibt die Google AI-Abos tatsächlich, die adressieren aber ganz klar den Consumer-Bereich und Consumer-Kunden. Da ist dann auch, sagen wir, das Thema Datenschutz oder Datenhoheit und so vielleicht ein bisschen anders gelagert als im Enterprise-Bereich, also die Anforderungen, die ich da habe. Also Datenschutz will ich jetzt nicht schlecht reden, der ist vorhanden, sondern eher, wofür sind die Daten halt gelagert beispielsweise. Und das ist halt im Enterprise-Bereich und da muss man genau trennen. Also da sind die Google AI-Abos, die sind nicht für den Enterprise, nicht für Unternehmenskunden gedacht, sondern da reden wir dann tatsächlich über Gemini Enterprise, um dann auch sicherzustellen, dass das Ganze dann beispielsweise in Europa geleitet wird. Und auch das Thema Gemini oder Gemini Spark ist ja eines der anderen Highlights, die wir da noch hatten, ist ja auch sehr stark für den Consumer-Bereich vorgestellt worden mit Hochzeitsplanung. Hat man im Unternehmenskontext selten, kommt auch vor. Aber dann wirklich für den.
Ich glaube, das wäre ein Grund für meine Frau gewesen, mich nicht zu heiraten, wenn ich unsere Hochzeitsplanung mit KI organisiert hätte.
Manche nehmen viel Geld dafür, für Hochzeitsplanung. Genau,
Ja,
genau.
das ist
Aber
wahr.
das
Aber
Gleiche.
wir haben 17 Jahre gebraucht, um uns dafür zu entscheiden. Also von daher, das passt schon.
Das geht jetzt schneller mit Gemini
Ja,
Spark.
stimmt.
Aber
Die armen Männer da draußen.
vielleicht sagen wir mal ganz kurz einen Satz, was Spark überhaupt ist.
Ja.
Weil Spark ist der Gedanke, einen rund um die Uhr verfügbaren persönlichen Agenten zu haben, der beispielsweise im Hintergrund über Google Workspace oder benutzerdefinierten Konnektoren agieren kann. Und das sind klassischerweise solche Sachen wie, bleiben wir mal im professionellen Rahmen, ne, die Hochzeitsplanung hatten wir schon, aber im professionellen Rahmen könnte das aber sein, wie kritische Funktionalitäten zu analysieren und dann im Produktlaunch beispielsweise eine Roadmap zu setzen oder was noch abgearbeitet werden kann. Spark kann bei Mitarbeitern im IT-Betrieb unterstützen, Systemzustand, beispielsweise ServiceNow überwachen, relevante Support-Tickets raussuchen. Könnte beim Vertriebsmitarbeiter entsprechend einen Termin vorbereiten. Und das Ganze läuft in der Google Cloud-Umgebung, ist also komplett abgesichert und entsprechend verschlüsselt auf Enterprise-Niveau. Und das ist natürlich in einem Bereich, in dem wir jetzt sehr, sehr stark reingehen, also wirklich hochpersonalisierte Assistenten. Und ich glaube, dass das auch noch ein Bereich ist, den wir viel, viel stärker sehen werden.
Also quasi die Open Claw von Google kann man es so übersetzen, oder?
So könnte man sagen, allerdings ohne das Risiko, was man in so seinem Home Lab hat, indem man da irgendwelche API-Keys und so weiter reingibt. Aber Gemini Spark wird in Kürze eben innerhalb von der Gemini Enterprise App eingeführt und kann auch bei Geschäftskunden über die Workspace, dann über Workspace zugänglich gemacht werden. Und damit habe ich halt ein komplett professionelles Environment, wo auch alles abgesichert ist. Und habe dann halt aber meinen omnipräsenten Assistenten, sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone.
Ja, ich glaube, mit dem Blick auf die Uhr, wir haben noch Zeit für zwei Highlights. Also was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist der AI-Hypercomputer, weil ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie was gehört. Was ist das denn?
Ja, der AI-Hypercomputer ist ja der gesamte Stack von Google. Das ist ja das, was uns im Markt so differenziert und warum auch die Aktie ja extrem an Wert gewonnen hat. Weil wir ja im Prinzip, das hat mir schon lange gesagt, ne, vom Chip bis zum Chiller tatsächlich alles selber machen. Heißt aber, wir haben ja unsere eigenen Prozessoren, also die sogenannten TPUs, die Tensor Processing Units, da haben wir jetzt gerade die achte Generation vorgestellt. Warum ist das relevant? Wir haben ja vorhin schön über Anti-Gravity gesprochen, was Pascal vorgestellt hat. Und in dieser Demo, die es so gab, wurde das neue Flash-Modell auf TPU 8 gezeigt und hat einen Output von 1500 Tokens pro Sekunde. Das heißt, das ist wirklich, Hypercomputer trifft es da eigentlich. Ne? Das heißt, meine Eingabe ist im Prinzip, also ich habe Instant Search, wenn man so will. Und das kommt aber jetzt in der Kombination mit, wir haben neue Compute-Instanzen, wir haben ein neues Network, was sich Vicro-Network nennt, was um Scale-Out geht, um eben noch diese KI-Workloads zu unterstützen. Wir haben Speicher-Upgrades mit Managed Lustre, um den Durchsatz zu optimieren. Dann die eigenen Modelle logischerweise. Wir haben die Model Garden für andere Modelle. Also wir bedienen den kompletten Stack in einer Art und Weise, wie das heute kein anderer machen kann. Und das verstehen wir eben unter diesem AI Hypercomputer. Und viele der Announcements, die wir insbesondere auf der Google Cloud Next gemacht haben, drehten sich darum. Und natürlich das alles in diesem agentischen Zeitalter. Deswegen Agent-Plattform jetzt als zentraler Bestandteil. Und ich glaube, da werden wir natürlich noch sehr, sehr viel sehen. Und es wird auch neue Use-Cases geben, die sich darum drehen.
Ja, und der Vorteil davon ist natürlich alles aus einer Hand, alles tief integriert. Ja, so ein bisschen, ne, wenn man jetzt mal so nochmal 2 Jahre zurückschraubt, ne, da war Google ja mal, ich sag mal, in den Medien nahezu abgeschrieben zu dem Thema, ne, und jetzt quasi mit den eigenen Chips und der eigenen Infrastruktur Ende zu Ende da wieder ganz vorne mit dabei. Also ist schon beeindruckend, was da auf die Kette gebracht wurde. Jetzt müssen wir mal gucken, dass es auch wirklich dann in der Enterprise-Praxis so adaptiert wird, ne, weil ich glaube, dieses Gap, ne, von die Entwicklungen werden immer schneller, man ist irgendwie auf so einem exponentiellen Grad, fühlt sich zumindest so an, und der eher linearen Adoption in Kundenunternehmen, das ist, glaube ich, die Herausforderung, das Gap zu schließen. Ja.
Also ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es glaubt, hängt natürlich immer ein bisschen davon an, wo auch die Kunden in ihrem Lifecycle oder in ihrer Maturity unterwegs sind. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass eine Anthropic auf TPUs produziert, ne? Wenn eine Meta den Weg geht und dann TPUs nutzt, wenn eine Apple sagt, Siri über Gemini jetzt demnächst voll integriert, also da hast du natürlich sehr namhafte, die sagen, ne, das ist die richtige Technologie, das ist der richtige Ansatz, genau diese tiefe Integration, wie du es beschrieben hast, und ich glaube, das bereitet natürlich auch den Weg für die Enterprise-Unternehmen in Deutschland. Die haben vielleicht nicht immer diese maximale Skalierung, aber was die auf jeden Fall haben, sind durchaus artverwandte Use Cases, wo sie einen verlässlichen Partner brauchen, der eben in der Querschnittsfunktion alles auch bedienen kann. Und das ist natürlich schon unser absoluter Mehrwert.
Klar, und erlaubt mir die ketzerische Bemerkung an der Stelle, ist natürlich auch ein Thema von Verfügbarkeit. Ne? Google hat einfach natürlich nach vorne hin ordentlich geplant und investiert. Und wenn man dann so guckt, wie das eine oder andere dann geht es eben manchmal auch einfach schlichtweg darum, den Compute jetzt zu haben. Ne?
Ja.
Aber finde ich cool.
Mhm. Ja.
Und dann vielleicht einen letzten Punkt, Pascal. Was gab es noch Spannendes?
Ja, ich sagte ja, die gesellschaftliche Verantwortung, so hatte ich sie angeteasert. Also das Thema Trust in AI, ein ganz großes. Und zwar werden jetzt viele Bilder, Videos, Audio, Text etc. Generiert durch AI. In einem Marketing-Kontext ist das auch ein bisschen oder eher unkritisch. Kritisch wäre es zum Beispiel, wenn das für politische Themen missbraucht würde. Also wenn ich halt Videos generiere, die Sachen zeigen, die so nicht sind. Und da sagt Google ganz
aber
klar.
Aber sowas passiert doch nicht.
Ja, schön wäre es.
Nee, natürlich, das passiert tausendfach. Ne? Das ist ein Riesenrisiko und auch, glaube ich, nach vorne hin betrachtet eines der wesentlichen Dinge. Wie man das sicher hinbekommt.
Genau, und damit umzugehen. Also die Videos, die werden halt so gut. Ne, wir haben von einem Weltverständnis gesprochen, dass ich sie nicht mehr unterscheiden kann eben von echten Aufnahmen. Und da ist jetzt das Thema WinthID mit reingekommen, wo Google gesagt hat, wir haben ein Wasserzeichen, ein nicht sichtbares, elektronisch vorhandenes, nicht veränderbares Wasserzeichen, was klar darstellt, dass dieses Bild oder das Video Computer generiert ist, AI generiert ist, das kann ich mit verschiedenen Tools halt auslesen. Und das Besondere dabei ist, dass das als Standard eingeführt wurde, den jetzt auch weitere Firmen übernommen haben. OpenAI zum Beispiel haben ebenfalls gesagt, das, was wir generieren, wird mit WinthID gekennzeichnet, sodass wir da auch sicherstellen, dass das sichtbar bleibt und sichtbar ist und eben nicht missbraucht werden kann oder halt einfach nachzuweisen ist, dass es halt dann dort falsch eingesetzt wurde. Ja, und dann geht das ja sogar noch weiter. Es gibt mit diesem C2PA, dem Content Credential Verification Protokoll, was man dann hat, hat man gesagt, ich backe sogar in Bilder ein, wie die verarbeitet wurden. Das heißt, also ich kann in einem Bild nachvollziehen, das ist ein bisschen wie eine Blockchain, könnte man sagen, aus einem Bild kann ich nachher sehen, ah, das ist mit Gemini generiert worden und mit Photoshop bearbeitet worden. Das kann ich dann dort komplett auslesen. Also nicht nur einfach ein Exif-Metadatum, sondern Metadaten, die ins Bild eingebacken sind, die ich da auch nicht mehr rauskriege. Da also auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, okay, wir nehmen das ganze Thema halt ernst. Es hat Vorteile, aber die Vorteile müssen halt auch eben richtig genutzt werden oder wir eben nachvollziehen können, wenn das Ganze eben nicht richtig genutzt wird.
Ja, das klingt tatsächlich so, als wäre da viel nicht nur angekündigt, sondern wirklich auch released worden, ne? Und jetzt ganz demnächst dann auch direkt in den Enterprise und ich sag mal, privaten Subscriptions verfügbar. Was bedeutet das denn jetzt? Wenn wir jetzt mal so nach vorne gucken, gemeinsam noch als letzten Punkt quasi in die Glaskugel. Stefan, ich bin heute verantwortlich für eine IT. Wir tun jetzt mal so 1000 Leute. Was muss ich denn da machen? Also brauche ich da mehr, brauche ich da weniger? Muss ich die umschulen oder passiert das einfach so?
Naja, nichts passiert einfach so. Ne? Also ein vernünftiges Change Management ist ja immer gang und gäbe und sollte immer gemacht werden. Aber ich glaube, dass die Nutzungsbarrieren ja immer weiter sinken. Ne? Und was wir jetzt ja gerade sehr, sehr stark sehen, ist, dass immer mehr KI-gestützte, dialogbasierte Such- und Assistenzfunktionen Einzug halten. Und klassisch in der IT ist ein klassisches IT-Thema, was dann aber sehr stark in die Domänen oder die Business-Functions reinwächst und natürlich enabled by IT, weil wir reden hier über radikale neue Technologien, die müssen natürlich erstmal angeschoben werden, aber ich glaube, dass sich da halt sehr, sehr viel tut und vor allen Dingen, weißt du, die Erwartungshaltung wird von deinen Mitarbeitenden sehr, sehr stark steigen. Also ich gebe dir zwei konkrete Beispiele, weil wir das ja jetzt ja auch schon ausgerollt haben. Das ist dieses, und der ein oder andere hat es vielleicht schon ausprobiert, Ask Google Maps oder Ask YouTube, wo ich komplexe Bedingungen, Kontext, Personalisierung mit direkter Interaktion koppeln kann. So, das heißt, du könntest, weil du vorhin von deiner Frau und eurer Hochzeit gesprochen hast, könntest sagen, zeig mir ein Restaurant für ein Date, das romantisch ist, aber keine Live-Musik hat, weil du da deinen Antrag machen willst. Was könntest du Google Maps jetzt heute genauso fragen? Und er würde dir aus dieser Personalisierung, aus dem Kontext, aus der direkten Interaktion dir Vorschläge machen, welche Restaurants das rauskommen.
Ja, mein persönlicher Lifehack ist, finde die Ladestation an meinem Zielort, bei der ich mit so und so viel KW laden kann. Wenn ich kurz bleibe, schnell laden und wenn ich lange bleibe, kurz langsam laden.
Genau, aber ich will, und ich glaube, das kann jeder dann nachvollziehen, dass ich andere Fragestellungen mache. Und wenn du das jetzt auf deine Organisation überträgst, auf die IT überträgst oder auf die Fachabteilung überträgst, die Art und Weise, wie sie in Zukunft mit Ticketsystemen umgehen werden oder wie sie mit Kundeninteraktion umgehen werden, wird sich fundamental verändern. Und das ist so ein bisschen, ne, so diese, ich sag das immer, talk to your data, ne? Also die Art und Weise, wie du mit den Informationen und den Daten sprechen kannst, und zwar um echte Insights, echte Mehrwerte zu bekommen. Da sind wir jetzt gerade, also du siehst in dieser riesigen Skalierung mit Google Maps und YouTube passiert das schon und das wird Einzug halten in jedes Unternehmen. Und dafür können wir uns ready machen. Das ist aber auch nicht ein Ding, was in 3 oder 5 Jahren erst kommt. Ich glaube, das passiert jetzt schon. Und weißt du, wenn du es auf einer Skalierung von Multimillionen oder gar Milliarden User hinbekommst, dann schaffst du es auch in einer kleineren Skalierung hin. Und das ist, ich finde das mega aufregend. Und ich erwarte einfach, ne, wenn ich das bei Maps machen kann, dass ich das irgendwann auch bei in meinem Unternehmen machen kann. Aber Pascal, vielleicht hast du da noch eine andere Sicht drauf.
Nee, tatsächlich die gleiche Sicht. Also die Frage war auch, was muss ich machen? Das klang jetzt wie Raketentechnik, ist es aber nicht. Also ich kann es tatsächlich genauso nutzen. Ihr habt mit der Gemini Enterprise App tatsächlich ein Tool rausgebracht, wo ich alle meine Unternehmenssysteme anbinden kann und dann genauso darauf agieren kann, genauso die Fragen darauf stellen kann und damit arbeiten kann. Die Consumer-Features, die kommen auch immer mehr in den Unternehmensbereich, also das wird immer größer. Von daher, da kann man eigentlich sagen, keine Scheu, einfach loslegen. Also loslegen und trauen, aber richtig machen, kann man da vielleicht sagen, um auf die Adesso-Fahne da nochmal zu winken. Aber mit Google-Tools kann ich da eben schon sehr, sehr viel erreichen, direkt.
Genau, aber bleibt ja der Punkt, suchen können wir jetzt seit 2000 irgendwas und die Enterprise Search ist auch heute immer noch nicht richtig gelöst. Ich glaube, der Transfer von ähnlich gelagerten Consumer-Produkten in die Enterprise-Welt ist immer noch härter, als man dann glaubt, aber
absolut.
Packen wir es an, würde ich sagen. Ja. Ne? Also von daher, ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich glaube, da war viel dabei und ich bin auch gespannt, das eine oder andere jetzt zu erleben. Videos habe ich die Woche schon generiert, zwar aber, glaube ich, noch nicht auf dem neuen Modell, aber sind trotzdem schon gut gewesen. Von daher, ich bin gespannt. Ja, dann vielen Dank, Pascal, vielen Dank, Stefan. Und wie immer gibt es unter www.adesso.de/podcast unsere Landingpage mit den entsprechenden Beschreibungen. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank und tschüss. Thank you.